Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Willkommen zurück bei Plus 1. Wir bringen Sie jede Woche näher ran an dieses echte Leben mit echten Geschichten von Menschen, die es auch wirklich gibt. Und ich begrüße ganz herzlich Ortrun Schütz bei mir im Studio. Hallo,
hallo
Ortrun.
Hallo Caro, hi.
Du hast erfolgreich schon Podcasts gemacht. Du bist allerdings jetzt hier bei uns zum allerersten Mal in der Plus 1 Familie, sage ich immer gerne. Schön, dass du jetzt da bist und mich würde interessieren, was für eine Geschichte hast du uns mitgebracht?
Diese Geschichte, die beginnt mit deinem Albtraum.
Ich bin in einem sehr großen Saal mit großen, schwarzen, schweren Vorhängen. Die sind zugezogen, es ist komplett dunkel. Ich stehe in diesem riesigen Saal auf einem Holzboden. Da haben vorhin auch Leute getanzt und alle waren fröhlich. Und jetzt steht dieser sehr kleine Mann in diesem sehr, sehr großen Saal und ist komplett allein. Und er kann schreien, wie er will, hört ihn eh keiner und er schreit auch nicht, sondern er steht da einfach ganz still und hat unfassbare Angst und ist unfassbar einsam. Das ist der Traum.
Das ist Kai, er ist 49 Jahre alt und Journalist. Außerdem ist er Teil von meinem erweiterten Freundeskreis, könnte man sagen. Da gibt es so unterschiedliche Überschneidungen. Und ich fand Kai schon immer spannend, weil er so engagiert die Welt zu einem besseren Ort machen will. Also er tourt zum Beispiel mit einer Bühnenshow zum Thema Klimawandel durch Deutschland und ist dabei so positiv, herzlich und er ist voller Energie. Er kann die Leute im Saal dann wirklich mitreißen. Und ich hatte immer mal wieder mich gefragt, ob wir vielleicht zusammen ein Projekt starten könnten. Als ich Kai dann mal darauf angesprochen habe, hat er mir plötzlich ganz unerwartet seine Lebensgeschichte erzählt und von einem Albtraum, der ihn von klein auf über Jahrzehnte begleitet hat.
Es kommen keine Monster vor, es kommen keine Menschen vor, sondern ich bin einfach allein auf dieser Welt. So fühlt sich das an. Und in diesem Gefühl hat sich mein Albtraum wie so eine Schallplatte, die an der Stelle immer hängen bleibt, abgespielt. Aber so hart, dass ich, wenn ich den hatte, aufgewacht bin und total geschafft war. Total erledigt. Ich habe das als natürlichen Bestandteil meines Daseins empfunden. Für mich war das normal, in dieser Trauer zu erwachen und mit dieser Trauer umgehen zu müssen.
Gleichzeitig ist da auch immer dieses Gefühl, diese Trauer, die hat doch nichts mit mir zu tun. Ich will mir das vom Leben nicht gefallen lassen. Ich habe ein glückliches Leben verdient. Irgendwann versucht Kai herauszufinden, warum er immer diesen einen Albtraum hat und nie etwas anderes träumt. Und wie er das schafft, dieses Rätsel zu lösen, darum geht es in dieser Geschichte. Fangen wir also von vorne an. Kai ist Anfang der 70er in einem kleinen Dorf in der Nähe von Augsburg aufgewachsen. Er ist der Erstgeborene und hat noch eine jüngere Schwester. Kai erinnert sich an ziemlich viel Streit zwischen seinen Eltern. Er beschreibt die beiden als sehr jung und sehr überfordert. Seine Mutter war gerade mal 19, als sie ihn bekommen hat, sein Vater 20. Die ganzen Streitereien, die gipfeln in der Trennung, als Kai 11 Jahre alt ist. Und dann ist seine Mutter alleinerziehend. Sie tut alles, um ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen und muss deswegen Vollzeit arbeiten. Zeit und Geld sind knapp. Kai erinnert sich an viele ausgelassene Momente, viel Lachen in seiner Kindheit. Aber gleichzeitig gibt es eine große Schwere im Haus, die Kai nicht greifen kann. Er fühlt sich oft als Belastung. Eine Sache, die Kai besonders in Erinnerung geblieben ist, ist sein Trompetenunterricht. Er muss für sein Gymnasium ein Instrument lernen, der Unterricht ist aber teuer. Kai ist es sehr unangenehm, seine Mutter um Geld zu fragen. Er weiß ja, wie knapp das Geld ist. Er versucht, das wieder gut zu machen, aber das geht dann erst recht schief.
Es gibt Momente in der Zeit, in der ich dann zum Beispiel Trompete geübt habe und in meinem Zimmer saß und besonders laut gespielt habe, weil ich mir dachte, ich möchte meiner Mutter doch vorspielen, was ich für Fortschritte mache, und höre aber, wie stattdessen nur noch eine weitere Tür zugeht, damit sie Ruhe hat. Und ich sitze da und bin so bestürzt. Die Wurzel dieser Aggression war, dass ich damals in meinem Zimmer saß und mir dachte, leckt mich doch alle am Arsch. Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich da bin.
In dieser Zeit fühlt sich Kai oft einsam und traurig. Er macht seine Mutter dafür verantwortlich und ist richtig wütend auf sie. Manchmal macht seine Mutter allerdings Andeutungen, dass diese Schwere mit etwas Dunklem aus der Vergangenheit zu tun hat. Einmal sagt sie zu Kai, als der circa 12 Jahre alt ist, dich sollte es eigentlich gar nicht geben. Du bist das Ergebnis einer Abtreibung. Kai versteht nicht, was sie damit meint und versucht erstmal, sich auf die Schule zu konzentrieren und fleißig zu sein. Und tatsächlich erreicht Kai viel. Er macht als erster in seiner Familie Abitur, auch noch ein super gutes. Er schafft es an eine renommierte Journalistenschule in München und er finanziert sein Studium sogar selbst. Doch als er Mitte 20 ist, merkt er in einem Winter, dass er morgens nicht mehr richtig wach wird. Der Albtraum, der ist immer noch da.
Ich sitze in diesem Winter in meinem Zimmer und denke mir, das kannst du nicht fortsetzen. So. Und habe mich im zweiten Stock in der Wohnung in München, in Schwabing, ans Fenster gestellt. Und das Fenster war offen. Und zwar auf dem Stuhl. Sodass sich das wirklich anfühlt wie, Kai, wenn du das wirklich machen möchtest, dann kannst du jetzt springen. Und es war natürlich vollkommen klar, dass das keine Option ist. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, woher kommt so eine Schwere, wo kommt so eine Traurigkeit her?
Kai unternimmt verschiedene Anläufe mit Psychotherapie gegen Depression, aber die bringen nichts. Erst als er nach Berlin zieht und eine Psychoanalyse beginnt, bekommt er das Gefühl, dass er seine Energie in was Sinnvolles steckt. Aber das ist keine einfache Zeit.
Da habe ich oft geweint und oft sehr schwere Momente mit mir selber ausgetragen. Und bin dann oft morgens um 6 aufgestanden und ins Hallenbad nebenan, um beim Morgenschwimmen eine Stunde durchs Wasser zu pflügen. Und da habe ich beim Schwimmen aufs Wasser eingedroschen, im Kraulen. Und war dann nicht am Kraulen, sondern aufs Wasser eingeschlagen und dabei geweint. Und diese Analysenmomente, die waren immer die, alles zusammenzuholen, kurz Kraft zu tanken, neue Gedanken mitzunehmen und dann wieder rauszugehen und weiterzumachen mit dem Scheiß.
Als Kai mir das alles erzählt hat in seiner Küche, in seiner kleinen Altbauwohnung in Berlin, da hat er mir einen Song vorgespielt, After the Storm von Mumford & Sons. Den hat er damals sehr oft gehört, weil er ihm in dieser Zeit Hoffnung gegeben hat. Für Kai symbolisiert er den Kampf fürs Glück und immer den Gedanken, dieses Leben muss doch besser sein für mich. And after the storm, run and run as the rains come and I look up. In dieser Zeit konfrontiert Kai zum ersten Mal seine Mutter. Er erzählt ihr voller Wut, wie enttäuscht und verzweifelt er sich als Kind in manchen Momenten gefühlt hat. Seine Mutter wiederum, die erzählt ihm, wie verzweifelt sie sich gefühlt hat, alleinerziehend, im Hamsterrad und mit all den Erwartungen an sie. Kai hört jetzt als Erwachsener das erste Mal ihre Perspektive und er empfindet plötzlich Mitgefühl. Das hilft ihm etwas, aber der Schlüssel zu seinem Rätsel, den findet er erst viel später in einem Zeitungsartikel, in dem ein Psychotraumatologe zu Wort kommt.
Und in dem Interview sagte der, dass man verstehen muss, dass traumatische Erfahrungen, die nicht verarbeitet werden, wie Viren übergehen können von der einen auf die nächste Generation.
Das habe ich jetzt vielleicht nicht sofort verstanden. Könntest du da nochmal näher drauf eingehen, wie das gemeint ist mit den Viren und der nächsten Generation?
Klar. Es gibt ein wissenschaftliches Experiment zur Vererbung von Traumata, von dem Kai in dieser Zeit gehört hat. Da wurden Mäuse immer wieder Kirschblütengeruch ausgesetzt und haben kurz darauf einen Stromschlag bekommen. Sie haben also gelernt, wenn es nach Kirschblüten riecht, dann kommt der Schmerz. Dann wurden mit diesem Erbgut neue Babymäuse gezüchtet und die haben auf Kirschblütengeruch genauso mit Stress reagiert wie ihre Väter und sogar Großväter, obwohl sie die nie getroffen hatten. Damit hat sich dann die Hypothese bewiesen, es gibt wirklich vererbte Traumata, vererbten Stress. Da schreibt sich was ein in die Gene.
Und dann dachte ich mir, das ist doch genau das, was passiert ist. Das ist doch genau das, was ich erlebt habe.
Und da stellt sich ja jetzt ein bisschen die Frage, Ortun, was macht das mit ihm?
Für Kai bedeutet die Möglichkeit, dass sich das Trauma vererbt haben könnte, niemand hat Schuld an der Schwere. Vorwürfe sind also sowieso sinnlos. Außerdem passt das zu seinem Empfinden. Er hat ja nie das Gefühl gehabt, dass dieser Albtraum und diese Traurigkeit wirklich zu ihm gehören. Daher beschließt er, den Spuren in der Vergangenheit seiner Familie nachzugehen. Er reist zusammen mit seiner Mutter in ihren Heimatort und sie gibt ihm ihr Tagebuch zu lesen.
Ich lese darin und finde in diesem Tagebuch ein Mädchen, das so glücklich war und so voller Liebe und Humor. Meine Mutter hatte Che Guevara-Poster an der Wand. Meine Mutter hat Beat Club geguckt und Beatles gehört und war halt so eine Teenagerin, die eigentlich, wenn das Leben so weitergegangen wäre, irgendwann Abitur gemacht hätte, nach Berlin, München, Hamburg gezogen wäre, hier was studiert hätte, wenn erst ihr Vater nicht gestorben wäre, 69, und dann nicht das passiert wäre, was im Sommer 70 passiert ist.
Zwei prägende Ereignisse gibt es im Leben von Kais Mutter Britta als Teenagerin. Das erste, ihr Vater stirbt an Krebs. Danach versinkt Brittas Mutter komplett in ihrer Depression. Und in diese Zeit fällt dann ein zweites Ereignis. Britta ist 15, ihr geliebter Vater ist gerade gestorben. Zu Hause gibt es nur Traurigkeit und sie fühlt sich sehr allein. Es ist Frühling und sie steht an einer Bushaltestelle auf dem Weg zur Schule. Da hält plötzlich ein 30-jähriger Mann im Auto an und fragt, ob er sie mitnehmen soll. Britta steigt ein.
Und meine Mutter fand es natürlich tierisch spannend, dass ein so gut aussehender Typ mit so einem schicken Auto, doppelt so alt wie sie, sie so interessant findet, dass er sie mitnimmt. Und dann haben die, so wie sie es mir erzählt hat, einen verliebten Frühling, Sommer erlebt und waren dann immer wieder im Freibad. Und dann ist sie schwanger geworden von ihm. Und sie war voller Glück, dass sie jetzt der Schwere in dem Haus mit ihrer Mutter damit entkommen konnte und mit diesem Mann eine Familie gründen wird, mit dem gemeinsamen Kind, das auf dem Weg war. Und geht zu ihm und sagt, wir werden eine Familie. Und er sagt zu ihr, bist du verrückt? Ich habe Frau und zwei Kinder.
Kann man sich ja vorstellen, wie in diesem Moment alle Träume in Britta zerbrechen. Brittas Mutter entscheidet, dass das Kind abgetrieben werden soll. Britta wurde dann nicht nach ihren Wünschen gefragt. Abtreibung, sowas musste Anfang der 70er heimlich passieren. Das wurde damals tatsächlich strafrechtlich verfolgt und war in einem Dorf im Schwarzwald mit einem riesigen Stigma versehen. Im Sommer 1970 sitzt Britta also alleine im Auto neben dem Mann, in den sie mal verliebt gewesen ist, und fährt in die Richtung des Ortes, an dem die Abtreibung durchgeführt werden soll. Sie hat überhaupt keine Vorstellung davon, was genau da in ihrem Körper gemacht werden soll. Also konkret medizinisch, gibt ja kein Aufklärungsgespräch oder sowas. Sie hat Angst. Nach einer Stunde Autofahrt kommen sie in einem kleinen Städtchen an. Sie halten vor einem Haus und was dann passiert, das ist ein Übergriff. Was Kai jetzt erzählt, ist heftig.
Der Mann hat zu ihr gesagt, ich hole dich hier nachher wieder ab. Sie ist da reingeführt worden. Der Mann, der sie da in Empfang genommen hat, ist mit ihr in einen Raum. Sie hat sich auf einen Stuhl gesetzt, sieht plötzlich, wie der Mann seine Hose runterlässt und sich mit nacktem Unterkörper ihr nähert. Sie bekommt total Panik, strampelt und wehrt das ab. der lässt von seinem Plan ab. Die Abtreibung passiert. Er führt sie raus aus diesem Raum und sagt zum Abschied zu ihr: Jetzt habe ich die versaut.
Was für ein Satz. Als ich den,
Jesus.
Als ich den das erste Mal gehört habe, ist mir total schlecht geworden. Das ist jetzt schon der zweite Mann, diesmal ein Arzt, Ende 60, der seine Machtposition gegenüber einer 15-Jährigen ohne Vater ausnutzt. Und als sie sich wehrt, da rächt er sich an ihr, macht ihren Körper kaputt, geburtsunfähig. Zumindest suggeriert er Britta das kurz bevor sie mit starken Unterleibsschmerzen aus dem Haus taumelt. Zu Hause wird das alles totgeschwiegen und Britta denkt, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Kai so früh entstanden ist. Diese ganze Abtreibung und der Umgang damit, das ist das Trauma aus dem Leben seiner Mutter, von dem Kai peu à peu erfährt.
Ja, das ist ja vielleicht ein Moment, in dem wir mal ganz kurz innehalten können, weil wir reden hier immer von einer jungen Frau. Sie war aber ja 15, sie war wirklich kaum mehr als ein Mädchen und in so vieler Hinsicht ja durcheinandergebracht worden, körperlich, psychisch. Und das kann man ja, also ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass sie daran nicht ganz und gar zerbrochen ist, die Mutter von Kai. Ja, wie geht's weiter?
Ja, Britta weiß nur wenige Details, nicht den Namen des Arztes, nicht mal den Ort, in den sie gebracht worden ist. Das Einzige, was sie weiß, ist, dass es in den 70ern einen Arzt gegeben hat, der in Heilbronn wegen Abtreibung vor Gericht gestanden hat. Kai fängt an zu recherchieren. Er ruft bei der Zeitung in Heilbronn an und bingo, er findet einen Artikel über einen Gerichtsprozess aus der Zeit und den Namen des Abtreibungsarztes, Paul A. Jahrelang kommt er bei der Suche nach diesem Mann nicht weiter, bis er den Tipp kriegt, im Staatsarchiv Ludwigsburg nach einem Paul A. zu fragen. Und tatsächlich, die Archivarin wird fündig. Kai macht einen Termin für seinen Besuch im Staatsarchiv aus und dieser Besuch, der wird sein Durchbruch.
Ich komme in diesem Lesesaal an, melde mich an, die fahren diesen Rollwagen raus. Ich setze mich hin, fange an zu lesen. Auch diese vergilbten Seiten. Gerichtsprotokolle von 1970 mit Schreibmaschine, Urteile, 30 Seiten und ich lese darin und da wusste ich sehr genau, jetzt habe ich diese Kammer in meiner eigenen Seele gefunden, deren Tür so lange verschlossen war.
Und das ist dann der Arzt, den er da gefunden hat. Paul A. ist der Arzt, der sich versucht hat, an seiner Mutter zu vergehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Und er erfährt jetzt auch, wie dieser Mann heißt, der seiner Mutter so viel Schmerzen verursacht hat. Es gibt deswegen so viele Akten von ihm, weil er über Jahrzehnte wegen verschiedenster Verbrechen vor Gericht stand. Kommt aus einem Arbeiterhaushalt. Er tritt früh in die SS ein, hat dort aber das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Er beginnt zu lügen und zu tricksen, fliegt damit auf, macht dann aber trotzdem immer so weiter. Er lügt bei seiner Entnazifizierung, praktiziert als Arzt, obwohl er das nicht darf, fängt heimlich an abzutreiben, kommt ins Gefängnis. Diebstahl, Betrug, Fahrerflucht, immer wieder fliegt er auf. In all diesen Verbrechen sieht Kai eine Art psychologisches Muster. Dieser Mann nimmt sich einfach gegen alle Gesetze das, was ihm seiner Meinung nach zusteht im Leben, aber verwehrt wird. Und dieses Muster, das passt für Kai auch zum sexuellen Übergriff auf seine Mutter. Als sich die schwangere 15-jährige Britta erfolgreich wehrt, denkt er wieder, sein vermeintliches Anrecht würde ihm vorenthalten. Also rächt er sich an ihr, indem er ihr vortäuscht, sie unfruchtbar gemacht zu haben. Die Tat ergibt für Kai auf eine wirklich abgründige Art Sinn. Kai kann sich sogar ein Stück weit mit Paul A. identifizieren. Beide haben als Erste in ihrer Familie Abitur gemacht. Und wie Paul A. hat eben auch Kai immer das Gefühl gehabt, ein besseres Leben stünde ihm zu.
Ich weiß, dass das mitunter ganz schön kompliziert ist, wenn man sich in der gesellschaftlichen Hierarchie nach oben arbeiten möchte, weil man die Codes jener nicht drauf hat, die in akademischen Kreisen groß geworden sind. Und das nahm ich bei dem auch wahr. Und ich denke mir, verstehe ich. Ich kann mir vorstellen, Paul, wenn ich mich mit dir als 19-Jährigen unterhalten würde, wir würden hier in meiner Küche sitzen und ich würde dir zuhören und ich würde mir denken, verstehe ich total. Das ist anstrengend. Da muss man sich ein bisschen durchboxen.
Ja, vielleicht ist ein bisschen die Frage, warum ist das für ihn so wichtig?
Ein Ansatz, ein vererbtes Trauma zu befrieden oder ein Stück weit zu heilen, ist tatsächlich Recherchearbeit. Sich ein kohärentes Bild machen von dem Leben, das nicht das eigene ist, die traumatischen Erfahrungen verstehen, um dann auf der einen Seite zu merken, wie das eigene Leben damit zusammenhängt und gleichzeitig zu begreifen, das ist ein fremdes Trauma, das ist nicht meins, und sich klarzumachen, was hat das trotzdem für einen Einfluss auf mein Leben bis jetzt. Gerade bei traumatischen Erfahrungen wird Familiengeschichte oft nicht vollständig erzählt, sondern viel geschwiegen. Es gibt Lücken und die machen was mit den Nachfahren. Die reimen sich was zusammen und sind gleichzeitig in einem unklaren, unguten Gefühl, dass sie nicht so richtig benennen können. Und so eine klare Geschichte, die man für sich entwickelt und erzählt, die gibt Sicherheit und eröffnet die Möglichkeit, mit der Vergangenheit abzuschließen und weiterzugehen im eigenen Leben. Deshalb ist es für Kai wichtig, alles über Paul A. zu erfahren und ihn als komplexen Menschen wahrzunehmen. Dadurch wird er realer und greifbarer für ihn. Und dadurch schließen sich die Lücken in seiner Geschichte.
Da zu sitzen, mit dem Wissen, ich habe das Rätsel geknackt, das war einfach total überwältigend, beeindruckend und auch wirklich im Wortsinne erleichternd. Ich habe über einen langen Zeitraum meines Lebens immer so das Gefühl gehabt, überall, wo ich bin, ist so eine schwere Wolke. Und ich habe mich dieser Schwere immer zu widersetzen versucht und mir immer gesagt, ich lasse mir das von meinem Leben nicht gefallen. Ich habe auch ein Leben in Leichtigkeit verdient. Ich möchte das nicht ertragen müssen und auch akzeptieren müssen, dass das die Bedingungen meines Lebens sind. Und dann sitze ich in diesem Archiv und denke mir, das hat sich auch einfach gelohnt. So lange nicht aufgegeben zu haben, so lange mich nicht ergeben zu haben, sondern daran geglaubt haben, dass irgendwo da draußen die Antwort versteckt sein muss.
Kai kann jetzt besser verstehen, warum seine Mutter so ist, wie sie ist, und ihre Beziehung so war, wie sie war in seiner Kindheit. Warum sie sein Trompetespiel nicht hören konnte. Warum ihre Nerven so dünn waren und sie zu Hause alle Türen zumachen musste, um endlich ihre Ruhe zu haben vor der Welt.
Dann hat die zwei Kinder und eine Eigentumswohnung und einen Ganztagesjob, ist alleinerziehende Mutter und ist manchmal einfach fertig mit den Nerven und hat keine Energie und kann nicht ihrem Sohn liebevoll erklären, was da gerade in ihr los ist, weil, und das war auch so ein Moment in dieser Reflexion nach dem Material, sie sich ja vieles von dem, was in ihr los war, selber nicht recht erklären konnte. Und wie soll man einem anderen Menschen etwas erklären, wofür man selber keine Worte hat?
Ich muss sagen, ich bin wirklich ganz fasziniert, wie Neugier, aber auch Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen Kai dahin gebracht haben, diese Antworten zu finden. Also er musste ja wirklich wühlen und er musste das wirklich wollen.
Ja, finde ich auch beeindruckend.
Und dass er einfach nicht akzeptiert hat, dass es, dass diese Schwere, ne, man könnte ja auch einfach sagen, ja, na gut, dann ist das eben so. Das ist tatsächlich beeindruckend. Und ich meine, da gibt es vielleicht einen Haufen Leute, die uns jetzt zuhören, die auch das Gefühl haben, sie müssten mal diese Schwere abwerfen, diesen Ballast, und ein bisschen tiefer graben.
Das wäre toll.
Wie geht es denn eigentlich der Mutter von Kai damit, dass er das alles recherchiert hat?
Ich habe mit ihr telefoniert. Sie hat mir erzählt, dass sie Kai sehr unterstützt hat und dass sie ihm gönnt, dass sich dadurch was für ihn gelöst hat. Sie glaubt auch, dass durch diese Aufarbeitung ihre Beziehung intensiver und besser geworden ist. Sie hat aber auch sehr klar gemacht, dass sie auf keinen Fall über die Abtreibung reden möchte. Sie arbeitet noch und bräuchte 2 bis 3 Tage, das wieder zu verarbeiten, wenn sie darüber reden würde, hat sie mir erklärt. Interessant fand ich auch, dass sie beim Thema transgenerationales Trauma die Linie noch viel weiter zurückzieht, also bis zu ihrer Großmutter und in die Kriegszeit noch, was für mich total Sinn ergeben hat. Denn wenn ihre Mutter nicht so depressiv gewesen wäre, hätte dieser Übergriff von ihr als 15-jähriges Mädchen bestimmt besser verarbeitet werden können.
Ja, und wie geht es Kai denn heute?
Kai hat einen versöhnlicheren Blick auf das Leben entwickelt. Am Ende, sagt er, geht es eben darum, nicht zu werden wie Paul A.
Ganz am Ende ging es natürlich auch bei mir darum, meinen Ärger loszuwerden auf meine Mutter, mein Leben, mich, weil ich ja selber wie Paul immer wieder das Gefühl hatte, also ich bin ganz schön betrogen worden vom Leben. Wenn ich mir so ansehe, womit ich mich so rumschlagen muss und was so Freunde, Freundinnen von mir auf dem Schirm haben, die mit mir auf der Journalistenschule waren, mit mir studiert haben, mit mir auf dem Gymnasium waren, dann finde ich das ein bisschen viel. Dann muss ich da ein bisschen viel tragen und fand das ungerecht. Und am Ende dieser langen, langen, langen Reihe von Erkenntnissen kam ich irgendwann an bei dem Punkt, das ist halt das Leben.
Ja, ich finde nicht immer, dass man so sagen soll, das ist halt das Leben. Ich finde, man darf auch ein bisschen diese Schwere durchaus empfinden so und das sich auch mal kurz ein bisschen leid tun für solche Sachen, so wie Kai das ja am Anfang auch gemacht hat. Was hast du denn vielleicht auch so für dich aus dieser Recherche mitgenommen?
Ich fand das sehr bewegend und fand das spannend, dabei zu sein bei diesen ganzen Reflexionen oder die mir anhören zu dürfen, die Kai hatte. Und gleichzeitig habe ich eine krasse Verantwortung gespürt, weil das ist einfach eine Lebensgeschichte, die er sich erzählt hat und die er mir zur Verfügung gestellt hat, die ja sein Trauma ein Stück weit geheilt hat. Und die jetzt nochmal zu erzählen und da allen gerecht zu werden, der Mutter, ihm und in der Öffentlichkeit, da habe ich einfach gemerkt, ich fühle mich sehr geehrt und ich möchte unbedingt, dass das richtig rüberkommt und richtig erzählt ist.
Dann vielleicht mal jetzt zum Schluss noch die Frage, was ist denn aus dem Albtraum geworden, den Kai am Anfang beschrieben hat? Wäre es ein Spielfilm, wäre der Traum jetzt weg?
Tatsache, er ist komplett verschwunden. Kai ist angekommen. Das chronische Gefühl von Zorn ist weg.
Träume entweder totale Abenteuer und manchmal auch so lustiges Zeug, dass ich mitunter auch schon im Traum so lachen musste, dass ich vom Lachen aufgewacht bin. Und das war unvorstellbar, dass das mal so weit kommen könnte.
Ja, verrückt. Also nicht nur im Roman, nicht nur im Spielfilm, auch im echten Leben ist es offenbar möglich, diese Dämonen der Nacht mit genügend Durchhaltevermögen und Willen und so zu besiegen. Das finde ich faszinierend. Es ist schön, dass wir diese Geschichte erzählen durften. Und danke dir auch dafür, aber danke auch an Kai für seine Offenheit. Falls Sie selber eine Geschichte haben, von der Sie das Gefühl haben, die ist zwar sehr persönlich, aber die könnte da bei Plus Eins auch mal vorkommen, dann können Sie uns sehr gerne eine E-Mail schreiben an plus1@deutschlandradio.de. Ja, und ich bedanke mich herzlich bei Ortrun Schütz. Komm noch mal bald wieder.
Sehr gerne.
Tschüss. Das war's mit dieser Folge von Plus Eins. Wie in jeder Woche gibt es aber auch noch eine zweite Folge. Und in der besucht mich Heiner Fischer. Er ist Männerberater und Väterberater. Der macht Männer stark, damit sie gute Väter werden können.
Es gibt einen Kompetenzvorsprung und gleichzeitig ist die Erwartungshaltung von außen an die Mütter auch, du bist nur dann eine gute Mutter, wenn du lange beim Kind bleibst, lange stillst. Und entsprechend müssen Väter sich erstmal selbst befähigen, sich diese Kompetenzen anzueignen. Und da brauchen sie Begleitung, Unterstützung. Wir brauchen andere Aufmerksamkeitskanäle und eine andere Ansprache für Männer.
Das Beste wird sein, Sie hören direkt rein. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Redaktion unserer Story, Emily Ulbricht. Technik, Eugenie Kleserte. Producer, Jochen Dreier. Moderiert habe ich, Caro Corneli.